Meinen Sorgen kann ich doch nur entgegentreten, indem ich dem Problem entgegentrete. Ich kann ja auch nicht erwarten, dass andere das für mich lösen. Da muss ich schon selber auch Hand anlegen. Es ist einfach auch, es motiviert wahnsinnig, wenn du halt das Gefühl hast, du stehst auf der Seite der Lösung, mehr als auf der Seite des Problems.
Heute haben wir einen Gast, der in der ersten Reihe für die Energiewende kämpft. Sebastian Sladek sorgt als Vorstand der Elektrizitätswerke Schönau dafür, dass 220.000 Haushalte und Betriebe in Deutschland mit Ökostrom versorgt werden. Er erzählt uns heute, wie uns die Energiewende gelingt, wie er ganz persönlich mit der Klimakrise umgeht und was die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl mit all dem zu tun hat. Ich bin Jonas Witsch und bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Podcasts zuständig. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Die Elektrizitätswerke Schönau, kurz EWS, sind ein Ökostromanbieter mit Sitz im Schwarzwald. Klingt erstmal sehr normal, aber die EWS sind kein ganz normales Unternehmen. Sie sind aus einer Bürgerinitiative hervorgegangen, die sich gegen Atomkraft eingesetzt hat. Ein Paradebeispiel dafür, wie eine kleine Gruppe Menschen wirklich Großes bewirken kann. Und auch heute noch sind die EWS genossenschaftlich organisiert und setzen sich weit über ihre Region hinaus für Klimaschutz und die Energiewende ein. Sebastian Sladek hat die Entstehung der EWS vom Kindesalter an miterlebt und ist heute Vorstand des Unternehmens. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hi, grüß euch.
Von wo aus bist du gerade zugeschaltet?
Ich sitze jetzt hier in meinem Büro in Schönau im Schwarzwald. Und Schönau ist schön, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Sehr schön.
Ja, der Schwarzwald ist bestimmt sehr schön. Die Tschernobyl-Katastrophe hat damals ja das ganze Land verunsichert und verängstigt. Kannst du dich an die Zeit damals noch erinnern? Wie war das für dich?
Also in der Tat, ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern. Ich war damals 9 Jahre alt. Das heißt, meine Erinnerung beschränkt sich auf so ein paar Schlaglichter. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass es mich sehr verunsichert hat, dass all die Erwachsenen so verunsichert sind. Also keiner wusste ja, was ist jetzt zu tun. Wenn man sich auf YouTube alte Nachrichtensendungen 29. April 1986 anguckt, dann kann man mal Nachrichtensprecher sprachlos sehen oder auch Politiker sprachlos sehen. Und das hat mich als Kind sehr verunsichert, dass ganz offensichtlich auch die Erwachsenen und meine Eltern nicht wussten, was jetzt zu tun ist. Wir haben dann, kann ich mich auch noch erinnern, eine Katastrophenschutzübung in unserer Grundschule durchgeführt, ne? Aber ich hatte da auch schon das Gefühl, unter dem Tisch sitzen alleine, das würde nicht reichen. So, das sind so meine Kindheitserinnerungen. Wie gesagt, 9 Jahre alt sind eher so wenige emotionale Schlaglichter.
Ah, ich erinnere mich noch, ich war im Kindergarten zu der Zeit. Und dann kam der Bagger und hat den Sand ausgetauscht von der Sandkiste. Und wir standen alle hinter der Scheibe und haben
geweint.
War sehr beeindruckend einfach.
Ja, ja, klar, eine Sandkiste gehört auch zu meinen Erinnerungen. Wochenlang durften wir das Haus eigentlich nicht verlassen. Ich erinnere mich, dass 1986 ein sehr schöner Frühling, sehr sonnig. Ja, und wir saßen hinter den Fensterscheiben, haben rausgeguckt, durften aber nicht raus. Ja. Eine weitere Erinnerung, viele Wildbeeren im Herbst des Jahres 86. Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, ja. Meine Mutter hatte uns eingeschärft, esst diese Beeren nicht, ja. Aber wir eines Tages, meine Brüder und ich, wir konnten einfach nicht mehr an uns halten, ja. Wenn kleine Jungs von so viel reifen Beeren umgeben sind, dann geht das einfach nicht. Und die haben uns dann einmal richtig den Bauch vollgeschlagen mit frischen Beeren. Und da sind daheim sehr, sehr ausgeschimpft worden von meiner Mutter. Und da gehört auch zu der Erinnerung dazu, dass ich dann in dieser Nacht sehr lange schlaflos lag, weil ich große Angst hatte, dass ich jetzt sterben muss.
Oh, das ist natürlich eine sehr prägende Erfahrung. Ja. Deine Eltern haben dann in Schönau die Bürgerinitiative mit dem Namen Eltern für eine atomfreie Zukunft gestartet. Sie wollten dem Energieversorger und Atomkraftwerksbetreiber KWR das örtliche Stromnetz streitig machen. Also so eine David-gegen-Goliath-Geschichte, oder?
So spitzte sich das immer mehr zu. Ne? So hat das natürlich nicht angefangen. Eltern für atomfreie Zukunft, die haben meine Eltern mitbegründet. Und ehrlicherweise hat diese Bürgerinitiative halt deutlich weiter unten angefangen, wollte nicht gleich das Stromnetz übernehmen, sondern fing zum Beispiel an mit Infoständen hier auf dem Schönauer Wochenmarkt, Schönau im Schwarzwald, muss man vielleicht noch dazu sagen, 2500 Einwohner, ganz, ganz kleines Städtchen. Infostände auf Wochenmärkten gehörten hier eigentlich nicht zum Straßenbild. Insofern war das alles schon auch ein bisschen suspekt so. Was treiben die da? Dann haben wir, das nächste Schritt waren dann eigentlich Stromsparwettbewerbe. Damals hatten wir 40% Atomstrom im deutschen Strommix. Und da war die ganz einfache Überlegung dahinter, naja, also wenn alle Verbraucher 40% ihres Verbrauchs einsparen könnten, dann könnten wir ja sofort aus der Atomkraft aussteigen. Ja? So, das war so die Ursprungsaktivitäten.
Und wie ging es denn weiter? Magst du das noch ein bisschen weiter erzählen?
Ja, sehr gerne. Also genau im Zuge dieser Stromsparaktivitäten sind wir dann auch mit unserem damaligen Netzbetreiber erstmals in Kontakt gekommen. Wir haben diese Stromsparwettbewerbe insgesamt über 8 Jahre veranstaltet, auch immer mit wachsender Teilnehmerzahl und auch mit immer tolleren Preisen. Ja, also ich glaube, das Tollste, was damals zu gewinnen gab, war eine einwöchige Busreise nach Italien. Und damals sind wir dann eben, KWR war unser Netzbetreiber hier in Schönau, Kraftübertragungswerke Rheinfelden. Die Vertreter der Bürgerinitiative gingen also zur KWR und sagten, wir sind eine kleine Bürgerinitiative aus eurem Netzgebiet und wir veranstalten da Stromsparwettbewerbe. Wollt ihr uns vielleicht nicht ein bisschen beraten? Ihr seid doch die Experten. Oder vielleicht auch einen Preissponsor. Da haben die gesagt, ihr seid wohl wahnsinnig. Wir wollen doch Strom verkaufen. Wir wollen doch keinen einsparen. Passt bloß auf, dass wir nicht wegen Geschäftsschädigung gegen euch vorgehen. So, das war so die Reaktion. Und die Reaktion war eigentlich der Stein des Anstoßes, wenn man so will. Weil das weckte natürlich sofort den Widerstandsgeist. Das ist ein kommunaler Dienstleister, wir sind seine Kunden, wie redet er eigentlich mit uns? Ja, da war dann so ein bisschen, okay, nee, also andere Stromqualitäten, das schöne Stromnetz in Richtung Ökologie ausrichten, das wird mit diesem Netzbetreiber wohl nicht möglich sein. Ja, also schaute sich die Bürgerinitiative erstmal noch ein bisschen um, gibt es irgendwelche Alternativunternehmen? Es waren Monopolzeiten, ja. Das Netzgebiet Deutschlands war, wenn du so willst, verteilt und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Insofern gab es auch niemanden, der jetzt der KWR das Stromnetz streitig machen wollte. Und nachdem wir das festgestellt hatten, war dann, ja gut, dann müssen wir es halt selber machen, ne?
Wow, das hört sich aber auch nach vielen Widerständen an, gegen die deine Eltern und die MitstreiterInnen dann gekämpft haben damals.
Ja, es war eine harte Auseinandersetzung. Die hat 10 Jahre lang gedauert. Und wir haben hier in Schönau 2 Bürgerentscheide dafür durchgeführt. Eine große Spendenkampagne gemacht, um dieses Netz übernehmen zu können. Trotzdem, das war alles in einem vernünftigen Rahmen. Ja, es gab harte Auseinandersetzungen, aber keine gewalttätigen, weder physisch noch verbal. Es war alles nach den demokratischen Grundprinzipien ist es hier abgelaufen. Und ja, auch in dieser Geschichte war natürlich Schönau sehr, sehr stark gespalten. Und natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, niemals dürfen diese Dilettanten das Stromnetz übernehmen, ja, sonst gehen hier die Lichter aus. Trotzdem, wie heute gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden, das ist nochmal eine ganz andere Umdrehung, ja. Von daher, ja, es war sehr anstrengend, aber nicht vergleichbar mit Konflikten, die man heute so austrägt. Ich führe dir das gerne noch ein bisschen aus, wenn du möchtest.
Mich interessiert vor allem der Aspekt, was wir aus der Geschichte von damals lernen können, um einen besseren Weg zu finden in den Auseinandersetzungen, die es gibt in Sachen Klimakrise.
Für mich ist das eine große Lehre aus dieser ganzen Geschichte. Vielleicht kennst du den Spruch, so ein Management-Spruch, doing the right thing in the right way. Ja.
Schon mal gehört.
Ja, schon mal gehört. Oder man kann auch the right thing in the wrong way machen. Und ich habe mich dann irgendwann sehr damit beschäftigt, was ist the right way? Und ich glaube wirklich, die Art und Weise, wie die Bürgerinitiative das damals gemacht hat, sich Menschen zugewendet hat, sich für sie interessiert hat, auch die, die ganz klar auf der anderen Seite standen, vielleicht auch anfangs nur, ja, denen sich ganz klar und offen zugewendet hat, niemals ein demokratisches Grundprinzip verletzt hat, sich auch für die Bedürfnisse und der Sorgen der anderen interessiert hat, fängt damit an, dass man erstmal akzeptiert, dass jemand dieses Bedürfnis oder diese Sorge überhaupt hat. Das gilt es erstmal zu respektieren. Ja, das ist das Erste. Und ich glaube, das ist für mich ist das, was ich unter the right way verstehen würde. Und ich glaube, wenn du das auf diese Art und Weise machst, dann kannst du am Ende auch nichts Falsches tun. Ja, weil es ist eine offene, den Menschen zugewandte, wenn du so willst, iterative Vorgehensweise, Projekte zu verwirklichen. Und da kann am Ende gar nichts Falsches bei rauskommen.
Mhm. Wechseln wir etwas das Thema und gehen mal Richtung persönlicher Umgang mit der Klimakrise. Mhm. Also die Klimakrise beschäftigt dich aufgrund deiner Arbeit ja quasi täglich. Und ist die Klimakrise für dich etwas, was für deine Eltern damals die Atomenergie war?
Ja, wobei, sage ich mal, für mich die Klimakrise die Atomenergie nicht untergepflügt hat. Die Atomenergie gibt's ja leider immer noch. Böse Zungen versuchen das miteinander zu verbinden, indem sie behaupten, Atomkraft sei die Antwort, die Lösung der Klimakrise, was natürlich absoluter Quatsch ist. Ja, insofern, es ist nochmal ein übergeordnetes Thema. Energiewende ist für mich ein großes Klimaschutzprogramm. Und da gehört natürlich der Ausstieg aus der Atomenergie dazu. Insofern ist es richtig. Wobei, ich sag mal, Klimawandel tauchte sogar in den 90ern in Schönau schon auf. Ja, wir hatten einen starken politischen Mitstreiter, das war der Professor Hartmut Krassel, Meteorologe aus Hamburg. Und der hat damals schon, kann ich mich genau erinnern, hier für die Oberstufe des Gymnasiums Schönau in unserem evangelischen Pfarrsaal einen Vortrag gehalten zum Klimawandel, der damals noch Treibhauseffekt hieß. Ja? Treibhauseffekt, Wanderung der Baumgrenzen, kein Winter mehr im Schwarzwald, all diese Themen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass die Leute dann da rausgingen nach dem Vortrag und ich würde sagen zwei Drittel den Kopf geschüttelt haben. Was für ein Quatsch, ja. Das wird doch niemals so passieren. Also ich würde nicht sagen, für mich hat die Klimawandelthematik den Widerstand gegen die Atomkraft abgelöst. Das gehört für mich beides zusammen.
Also der Name der Initiative Eltern für eine atomfreie Zukunft, da schwingt für mich das Thema Generationengerechtigkeit mit. Ja. Ist das etwas, das dich in deiner Arbeit heute auch antreibt und umtreibt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe selber vier Kinder und diese vier Kinder sind für mich persönlich natürlich emotional eine wahnsinnige Motivation, an diesem Thema mit und weiterzuarbeiten, keine Frage.
Und sprichst du mit deinen Kindern über die Klimakrise und über die Zukunft?
Ja, natürlich. Natürlich, also meine Kinder haben so eine sehr weite Altersspanne von 21 bis 8. Ich sag mal, je nachdem mit wem, reden wir natürlich unterschiedlich detailliert. Ja. Und auch, sage ich mal, bei der Kleinsten, ich will dir ja auch keine Angst machen. Ja,
mhm. Klar.
Erwachsene sollten langsam ein bisschen Angst kriegen. Ja, aber Kinder eigentlich nicht. Das haben sie nicht verdient. Ja. Mhm. Und das kann auch Motivation töten. Angst, keine Frage. Ja. Mhm. Insofern, wir kehren das Thema überhaupt nicht unter den Tisch. Aber es ist dann kommt schon drauf an, mit welchem unserer Kinder wir darüber reden, wie detailliert man da wird, sag ich mal. Ja.
Und welche Gefühle kommen eigentlich bei dir hoch, wenn du an die Klimakrise denkst?
Ich mache mir Sorgen, ich habe Angst. Ich habe Angst, vor allen Dingen um meine Kinder. Man hat ja immer so das Gefühl, man selber schafft das schon irgendwie. So. Ich habe sehr große Sorgen um meine Kinder. Und ich meine, die nachfolgenden Generationen, von denen immer so gerne die Rede war, das sind längst wir selbst. Und wir legen ja immer noch an Erderwärmung zu, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir den Schuss schon gehört hätten. Ja, da wird noch viel, viel mehr kommen. Und das macht mir wirklich große Sorgen. Ja, also wenn du so willst, es hat da eine sehr stark egoistische Komponente, weil es ist die Sorge um meine Kinder in erster Linie, ganz ehrlich.
Mhm. Kann ich gut verstehen. Und wie gehst du damit um? Was ist dein Ventil?
Naja, mein Ventil ist genau das, in dem Bereich zu arbeiten, wo ich heute arbeite. Ja, also ich habe mal in Bio gelernt, Erhaltung der Art, das ist Fortpflanzung, das ist eigentlich dein evolutionistischer Auftrag, dass du die Zukunft für deine Art sicherst. Und wir tun als Menschen gerade das Gegenteil davon. Aber so hat sich unser großes Gehirn doch entwickelt. Problemerkenntnis, Lösung, weiter geht's. Wir haben heute Problemerkenntnisse, aber keine Lösung. Wir verweigern, auch das ist in der Menschheitsgeschichte schon sehr oft passiert, wir verweigern den Übertrag von der Theorie in die Praxis, ja, ganz klar. Bisher waren wir halt noch nie an so einem Abgrund wie der, auf den wir uns jetzt gerade zubewegen. Und das ist vielleicht der zweite Punkt, der mir große Sorge macht. Nicht nur Angst um meine Kinder, sondern auch, wenn man in die Vergangenheit schaut, dann eher so den Eindruck, die Menschheit hat eigentlich immer erst viel zu spät auf irgendwas reagiert. Und wie gesagt, meinen Sorgen kann ich doch nur entgegentreten, indem ich dem Problem entgegentrete. Also ich kann ja auch nicht erwarten, dass andere das für mich lösen. Da muss ich schon selber auch Hand anlegen. Es ist einfach auch, es motiviert wahnsinnig, wenn du halt das Gefühl hast, du stehst auf der Seite der Lösung mehr als auf der Seite des Problems. Das ist auch ein gutes Gefühl, gebe ich ganz ehrlich zu, das mich auch motiviert, da weiterzumachen.
Und trennst du das so? Bist du da in deinem Unternehmen und dann setzt du dich für die gute Sache ein und dann machst du Feierabend und dann kannst auch Spaß haben, weil das kann ja auch sehr beschweren, sich mit dem Thema ständig zu beschäftigen.
Das kann einen sehr beschweren. Ich würde aber behaupten, auch ein Stück weit, wenn man sich davon beschweren lässt. Ja, und dazu gehört auch immer dazu, dass mindestens eine Gehirnhälfte das schon so stillschweigend akzeptiert hat, dass es so laufen wird und diesen Weg gehen wird, dann beschwert das sehr, ja. Aber auf die Frage hin, nein, ich bin, auch deswegen liebe ich diesen Job, den ich mache, ich bin immer ich, ja, auch hier in meinem Job. Und ich ziehe daheim kein anderes Männchen an, sondern da hätte ich ja echt das Problem, dass ich meine Gehirnhälften irgendwann komplett voneinander entkoppel. Ja. Das tue ich schon auch aus voller privater Überzeugung, nicht nur geschäftlicher. Ne?
Aber wie sprichst du mit deinen Freundinnen und Freunden über die Klimakrise? Da gibt es ja bestimmt oder vielleicht auch Leute, die jetzt nicht so wie du engagiert sind in solch einem Unternehmen.
Auch das habe ich über die Jahre erst lernen müssen, gebe ich ganz ehrlich zu. Jeder Mensch hat seine eigene Geschwindigkeit. Und ehrlich gesagt, ich kann Leute nicht zum Umdenken zwingen. Ich kann ja Leute nur befähigen, dass es leichter klappen könnte, das Umdenken. Und da bin ich auch penetrant. Ich lasse bei dem Thema nicht locker. Aber ich werde nicht böse und sag, du bist nicht mehr mein Freund, wenn du das tust. Eher ist es so, und das habe ich auch schon erlebt, dass sich Freunde von mir abwenden, weil sie das Gefühl haben, sie könnten, ich sage jetzt mal böse, ihrem Hedonismus nicht mehr so frönen, wie sie das gewöhnt waren. Ja. Es gibt auch Leute, sage ich mal, aus dem Freundeskreis, mit denen ich früher enger war, wo mir das heute schwerfällt, weil ich da auch keinerlei Entwicklung sehe.
Aber schwierig da auch, wo ist die Grenze, frage ich mich da, weil wir alle sind ja nicht frei von Sünde.
Genau, das ist ja auch der Punkt. Deswegen bleibe ich ja trotz allem menschlich, weil ich selber auch ein Sünder bin, weiß ich genug, ja. Und ich tue auch manchmal Dinge, wo ich genau weiß, in dem Augenblick, das sollte ich unter Gesichtspunkt Klimaschutz nicht tun. Ich tue es jetzt trotzdem. Ja, ich gehe jetzt meinen ganz persönlichen Bedürfnissen mal nach. Ja, es gibt manche Dinge, die einem wirklich schwerfallen, sie zu lassen. Also andere Sachen fallen mir deutlich einfacher. Früher als Archäologe bin ich viel geflogen. Mache ich heute nicht mehr. Es hat auch was mit Solidarität gegenüber den anderen Menschen zu tun. Weil tatsächlich, jetzt bediene ich mich eines Spruchs von Herrn Lessenich, den ich sehr gut finde, denn wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die Verhältnisse aller anderen. Ja? Und das ist unsolidarisch. Von Mensch zu Mensch ist das unsolidarisch und da habe ich ein Problem damit grundsätzlich.
Ja, aber es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Konversation, die da zu führen ist. Und wie kommt man ins Gespräch? Wie bleibt man im Gespräch? Und wie finden wir da alle zusammen auf eine konstruktive Art und Weise heraus? Also als einzelne Person, wie du das beschreibst, und sprichst jemand an, ja, stößt man natürlich auf Widerstände, weil verschiedene Lebensentwürfe und Wünsche und Bedürfnisse treffen da aufeinander. Und
das ist schwierig. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sogar, wenn ich im Zug sitze, und nebenan ein Gespräch höre, wo es um solche Themen geht, wo man als nächstes hinfliegt, ja, oder so, dass ich mich manchmal dann da auch einmische. Ganz nett und freundlich und auch witzig, aber eben aus dem Hintergrund heraus, diese Welt gehört uns allen. Und wenn du sie über Gebühr beschädigst, dann ist es auch mein Recht, dich mindestens darauf hinzuweisen. Manche nehmen das gut an, andere nicht, weil in der Tat, auch da habe ich schon ein, zwei Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, oh Mann, das hättest du jetzt besser nicht gemacht, der haut dich gleich. Ja? So, das hättest du früher ja, so nicht.
Ja. Die Frage, wie erfolgreich man damit mit der Strategie dann fährt, oder?
Ja, so, aber ehrlich gesagt, ich kann mich dann manchmal gar nicht zurückhalten. Denn ich kann mir Knoten in die Zunge machen, aber sobald das geht da nicht, ja. Also ich muss dann was sagen. Ehrlich gesagt, das ist auch, ich habe mir das generell sehr stark angewöhnt. Weil ich meine, man kann klagen über den gesellschaftlichen Auseinanderfall. So, aber wenn Leute sich ungebührlich benehmen, dann ist es am Rest der Gesellschaft mindestens auf ungebührliches Verhalten hinzuweisen. Weil sonst kann sich das ja auch nicht ändern.
Verstehe. Ja, ich finde die Grenze da zu ziehen sehr, sehr schwer. Und weil ab wann fängt es an, ab wann nicht. Und ich glaube auch, dass es vor allem auch um den strukturellen Wandel gehen sollte und um so die großen Stellschrauben, weil das Individuum selbst die Änderung des eigenen Verhaltens als Individuum ja, ist halt einfach auch in der Wirkung begrenzt.
Ja, bin ich völlig bei dir. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ich kann doch kein Experte darüber sein, welches von den Produkten hier kaufbar ist und welches eigentlich nicht. Ja, weil ich habe gar nicht die Zeit, das zu recherchieren und so weiter, weil ich halt andere Sachen machen muss, so wie die meisten anderen Leute auch. Deswegen bin ich über die Jahre, ist jetzt gefährlich, das zu sagen, ja, aber in der Tat bin ich über die Jahre durchaus auch ein Freund von Ordnungspolitik geworden, ja, weil ich eben überlasse dem Markt die freie Entscheidung und es passiert wieder der nächste Murks, ja, das ist einfach so, ja.
Ja, genau, es gibt verschiedene Bereiche, die sich verändern müssen. Ein Bereich, in dem du Experte bist, ist ja die Energiewende, die Energiepolitik. Und die Energiewende ist ja beim Klimaschutz eine der größten Herausforderungen, die wir als Gesellschaft meistern müssen. Und in einem Interview hast du sinngemäß mal gesagt, dass die Energiewende keine technologische, sondern eine soziale Herausforderung ist. Ja. Warum ist es keine technologische und worin besteht die soziale Herausforderung?
Also technologische Herausforderung war es mal, ist es aber nicht mehr. Also es gibt die Technologien, mit der wir unseren Strombedarf decken können, Wind, Wasser, Sonne, gerade PV hat noch ein sehr gutes Entwicklungspotenzial, was Leistungsstärken angeht, nach oben. Da ist noch Luft. Seit 20 Jahren werden die verschiedensten Studien und Modelle gerechnet, vorgestellt. Die zeigen, ja, eine sektorübergreifende Energiewende ist möglich. Technisch funktioniert das. Die soziale Herausforderung beginnt heute an ganz vielen Ecken und Enden. Das fängt an, also sagen wir mal, am plakativsten ist sicher die Akzeptanzdiskussion. Ja, not in my backyard. Mhm. Windräder sind ja okay, aber ich will sie nicht in meiner Optik haben. Aber damit kann ich keinen Windpark verhindern. Das ist dann auch eine Frage der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit, die Diskussionen dann so laufen. Aber das ist genau das, was ich mit der sozialen Herausforderung meine. Ja, ein weiterer Aspekt sozialer Herausforderung ist, wem gehört das eigentlich alles am Ende? Und für mich persönlich ist die Energiewende auch eine riesige Chance auf Demokratisierung der Energiewirtschaft. Das verbinde ich auch ganz stark damit und so wollen wir das als EWS auch machen. Aber natürlich, wenn in Brandenburg große Projektierungsgesellschaften über Land ziehen, sich die ganzen guten Grundstücke da unter den Nagel reißen, dann profitiert vielleicht noch ein privater Grundstückseigner, dann war's das aber eigentlich. Alle anderen haben die Dinger vor der Nase, haben aber finanziell nichts davon.
Und ihr, du und ihr als EWS, ihr macht es anders?
Wir machen das anders, ja. Also sage ich dir ganz offen, das kommt natürlich auch daher, wir sind eine Genossenschaft. Wir zahlen nicht die höchsten Pachten. Aber wir machen im Gegenzug, bemühen wir uns eben, die örtliche Community damit ins Boot zu kriegen. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr 3 Windräder in der Nähe von Lüneburg, in der Nähe eines kleinen Dörfchens namens Thomasburg, ans Netz gebracht. Und da haben wir im Zuge dieser Projektierung einen Verein gegründet, der Frische Prise e.V. Der bekommt von den beiden privaten Grundstückseigentümern, die da involviert sind, und von der öffentlichen Hand, die auch Grundstücke da hat, jedes Jahr wird in diese Vereinskasse, werden da Beträge einbezahlt, wovon dann die Allgemeinheit, da werden Infoveranstaltungen genauso gemacht, wie zum Beispiel ein kleines Programm, fand ich sehr clever. Die Leute, die am nächsten an dem Windpark ran wohnen, die können zum Beispiel ihre Glasscheiben gegen schallsichere Fensterscheiben austauschen lassen über diesen Verein. Ja, das war das, was ich eingangs meinte mit Bedürfnisse, Sorgen wahr und ernst nehmen. Ja, dass man sich wirklich den Leuten dazu wendet und sagt, hey, wir wollen hier was zusammen machen. Nicht wir wollen hier Strom erzeugen, wir wollen hier was zusammen machen. Wir wollen gemeinsam dem Klimawandel entgegentreten.
Sag mal, sind wir eigentlich auf der Zielgeraden oder noch ganz am Anfang in Sachen Energiewende? Oder wo genau sind wir gerade?
Wo genau sind wir gerade? Ich würde es mal so sagen, wir fangen gerade erst an, so richtig. Ja, also technologisch ist es keine Herausforderung mehr. Wie gesagt, das haben wir ja alles erprobt. Jetzt könnten wir eigentlich richtig loslegen. Wir haben heute Elektrizität, Energiewende im elektrischen Bereich zu etwas über 50% an guten Tagen geschafft, aber halt nur im elektrischen Bereich. Wenn ich Mobilität und Wärme dazu nehme, die beiden anderen Sektoren, die dringend grün elektrifiziert werden müssen, dann bin ich halt irgendwie knapp über 20%. Und dann sehe ich natürlich schon, der Hauptteil der Strecke ist noch zu gehen. So, also wir stehen nicht mehr ganz am Anfang. Wir können auch noch nicht gipfelfest feiern, ja. Der Großteil des Weges steht noch vor uns und es ist irgendwie auch sehr bedauerlich. Die Bundesrepublik Deutschland war vor 20 Jahren mal ein großes Vorbild. Wie führt ein Industriestaat die Energiewende durch? Das haben wir komplett versaut als Bundesrepublik. Das müssen wir schon sagen, ja. Und wir haben natürlich dadurch auch den Drive für eine globale Energiewende stark gebremst. Insofern finde ich, haben wir gerade jetzt auch ein bisschen was gut zu machen und sollten jetzt doppelt die Ärmel hochkrempeln. Denn wir brauchen von allem schneller mehr. Das ist völlig klar. Jetzt könnte man sagen, oh Gott, das schaffen wir doch nie. Also sagen, aufgeben gilt nicht. Ja, also dann hätten wir unser großes Gehirn echt nur aus Irrtum bekommen. Ja.
Eine super Initiative, von der ich gehört habe, ist euer sogenannter Sonnensand, mit dem Energiewendeprojekte unterstützt werden, aber auch Projekte zur globalen Energiegerechtigkeit. Was habt ihr damit schon erreicht? Kannst du mir ein paar Beispiele nennen?
Ja, kann ich. Also wir haben, es gibt ein paar statistische Zahlen, die wirklich total verblüffend sind, ne? Vielleicht nochmal zu dem Förderprogramm selber. Das haben wir, ist quasi angeschlossen an unseren Stromtarif, seitdem wir Ökostromanbieter sind, seit 98. Jeder Kunde von uns muss pro Kilowattstunde 0,5 Sonnensand in diesen Fördertopf bezahlen. Das gehört einfach dazu, wenn man unser Kunde ist. Man kann das auch freiwillig erhöhen auf 1 oder 2 Cent. Manche Leute machen das. In früheren Zeiten, wo die Preise noch nicht so hoch waren, haben es noch mehr gemacht. Aber trotzdem hat unser Fördertopf heute ein Volumen von 2,5 Millionen Euro jedes Jahr. Und wir haben damit begonnen, ganz am Anfang mit Solarförderung für unsere Kunden. Ja. Mhm. Es gab am Anfang, EEG gibt es ja erst seit dem Jahr 2000, gab es also da noch gar nicht zunächst. Und ab dem Jahr 2000 war dann eine ganze Zeit lang das Problem, dass das Finanzamt gesagt hat, weisen Sie mir mal Ihre Gewinnerzielungsabsicht nach. Das ist doch nur ein teures Hobby von Ihnen, wenn Sie sich da eine PV-Anlage aufs Dach machen. So, da war der Hintergrund, dass wenn die Leute dann über unseren Sonnensend noch einen zusätzlichen Zustups bekommen haben auf die erzeugte Kilowattstunde, dann konnten sie dem Finanzamt gegenüber auch eine Gewinnerzielungsabsicht nachweisen. So, das war so. Und wir waren in der Tat zu Beginn des neuen Jahrtausends mal in den Jahren 2002 und 2003 waren wir roundabout zwischen 20% und 25% des PV-Zubaus, an denen war die IWS beteiligt.
Klingt gut. Es wird Zeit für unseren kleinen Exkurs. In jeder Folge sprechen wir über ein Klimadilemma. Besser gesagt, Julian und Manuel vom Klima-Newsletter Treibhauspost stellen uns ein solches Dilemma vor. Also eine verzwickte Situation, vor die uns die Klimakrise in unserem Alltag stellt.
Das Klimadilemma.
Wir sprechen heute über ein Dilemma, was, glaube ich, schon sehr, sehr viele Leute selber miterlebt haben und wir auch fast täglich. Wir fragen uns nämlich heute, ist zwischen all den anderen Krisen, also all den Kriegen, bewaffneten Konflikten, Inflation, Energiekrise, Ukraine-Krieg und so weiter, alles, was uns gerade beschäftigt, ist da überhaupt noch Platz und Zeit für die Klimakrise? Was meinst du, Manu?
Also ich finde das eine super wichtige Frage, weil wie du sagst, das geht uns ja auch oft so, dass wir dann die Nachrichten anschalten und dann der Kopf voller Krisen ist. Mhm. Und ich finde es dann auch verständlich, wenn manche sagen so, boah, Klima jetzt auch noch, das ist jetzt nicht so wichtig oder nicht so akut. Und ich kenne auch dieses Gefühl der Überforderung und auch diesen Wunsch dann vielleicht, sich ganz abzukapseln, sich zu Hause gemütlich zu machen, diese Flucht ins Private, wie man es auch so schön nennt. Und gerade bei der Klimakrise kommt es noch dazu dieses schwere Bild, was in den Medien auch gezeichnet wird, dass es fast schon apokalyptisch ist, aber dazu ja auch irgendwie als Problem der Zukunft gezeichnet wird. Und da kann ich auch alle verstehen, die dann sagen, ja, irgendwie ist das ja jetzt nicht so akut wie die ganzen Kriege, die gerade stattfinden und so weiter.
Es wird ja gar nicht mal so häufig in den Medien über das Klima berichtet, wie es vielleicht angemessen wäre. Also es sind so ein paar Prozent der Sendezeit im Fernsehen zum Beispiel, unter 2%, gehen ja wirklich auf die Klimaberichterstattung. Und dann könnte man natürlich erstmal denken, ah, okay, so akut ist es gar nicht, also schlimm ist es vielleicht gar nicht.
Ist es aber halt schon.
Ist es halt super akut.
Wenn man sich mal anguckt, was passiert denn überhaupt alles an Klimafolgen, da muss man ja gar nicht lang nachdenken. So.
Selbst in Deutschland sind es ja unter Umständen Tausende von Hitzetoten jedes Jahr. Und genau, dazu kommt halt, dass sich das Zeitfenster ja auch drastisch schließt, ne? Also, dass wir jetzt innerhalb der nächsten Jahren Weichen stellen müssen, um Richtung 1,5 bis 2 Grad zu landen. Also bis 2030 ganz konkret die Emissionen zu halbieren.
Das heißt, es ist super dringlich.
Super dringlich.
Aber es geht ja eigentlich gar nicht nur um diese Dringlichkeit, sondern auch darum, wie umfassend diese Krise ist. Also die ganzen Zusammenhänge. Also eigentlich wirkt sich ja die Klimakrise wirklich auf alle Bereiche unseres Lebens aus und auch auf alle anderen Krisen und wenn man, es gibt ja dieses Konzept der planetaren Grenzen, was wir im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen haben.
Neun planetare Grenzen,
davon ist Klima ja nur eine Grenze. Das wirkt alles zusammen, das hängt alles miteinander zusammen und hängt auch mit der Klimakrise zusammen.
Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist nicht nur die Verantwortung wieder nur bei sich zu sehen und die Krisen alle auf sich wirken zu lassen und sich irgendwie selber Vorwürfe zu machen, wenn man mal keine Kapazitäten mehr hat, die Klimakrise mitzudenken und auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Medien auch irgendwo in die Verantwortung zu nehmen oder sich selber auch durch bewussten Medienkonsum auch irgendwie konstruktive Nachrichten zu suchen. Also es ist ja total wichtig, dass man auch über Lösungen erfährt und auch über lokale Lösungen zum Beispiel.
Ich finde aber auch wichtig, wie du sagst, die Verantwortung dann auch bei den Medien zu sehen und vielleicht auch denen an die Hand zu geben, dass sie konstruktiver berichten und auch eben diese ganzen Lösungen, die ja schon auf dem Tisch liegen, also wir wissen ja, was wir machen müssten eigentlich, dass sie darüber berichten und zeigen können, wo es hingehen kann, wie wir da hinkommen, und dann wird es alles auch nicht so erschlagend und überfordernd sein.
Absolut. Und auch ins Lokale reingehen. Nicht nur globale Krisen, globale Erderwärmung, sondern halt auch einmal sagen, okay, wie sieht es hier lokal aus, was sind die Klimafolgen und vor allem, was sind die Lösungen dagegen?
Sebastian, schwirren dir manchmal auch 7 Krisen auf einmal im Kopf herum?
Ja, natürlich. Das ist viel und man fühlt sich oft überfahren und weiß gar nicht, wo anfangen. Aber ich fand, es kam jetzt am Ende auch sehr stark raus. Es ist ja nicht so, dass das Krisen sind, die unabhängig nebeneinander stehen. Ja, das eine hat sehr viel mit dem anderen zu tun. Und gerade für viele gewaltsame Konflikte, erst recht für die großen Migrationsbewegungen, die erst noch richtig anschwellen werden, ist natürlich der Klimawandel eine grundlegende Ursache davon. Ich persönlich kann da nur empfehlen, das gibt's immer schon bei den Umwelt-NGOs, diesen Spruch, global denken, lokal handeln. Ja, nicht du musst die Probleme dieser Welt lösen. Und das musst du dir auch nicht aufbürden. Aber du hast in deiner Griffweite Probleme, die du lösen kannst. Und das sollte dein Anspruch sein, das auch zu tun.
Übrigens ein kurzer Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr konstruktive Perspektiven auf die Klimakrise, dann lest den Newsletter von Manuel und Julian. Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Abonnieren könnt ihr ihn kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Sebastian, willst du zum Abschluss noch etwas Wichtiges loswerden? Einen Tipp vielleicht, der unsere HörerInnen dabei helfen könnte, in der Klimakrise nicht den Kopf in den Sand zu stecken?
Ich denke, das schließt gerade sehr gut an das an, worüber wir gerade gesprochen haben. Leute, schaut euch um. Es gibt überall und immer was zu tun und vieles davon liegt auch direkt in eurer Griffweite und kann von euch angegangen werden. Tut es. Fangt einfach an, greift zu. Es ist auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn man mal ein Problem gelöst hat. Da kann man richtig süchtig werden nach. Ja, das klingt nach mehr. Traut euch, langt hin, denn es kommt auf uns alle an und auf jeden Einzelnen von uns. Ich zähle auf euch.
Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Ich danke dir.
Und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über ein paar Sterne in eurer Podcast-App. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Für die haben wir eine ganz besondere Gästin eingeladen. Ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht kennt ihr sie noch aus eurer Kindheit. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf die Folge freuen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Jonas Witsch. Schön, dass ihr heute dabei wart.